Sandra Konrad. Das beherrschte Geschlecht. Warum sie will, was er will. Dank der sexuellen Revolution des vergangenen Jahrhunderts können wir im Bett heute so ziemlich alles machen, worauf wir Lust haben. Zumindest in großen Teilen der westlichen Gesellschaft. Sex mit dem gleichen Geschlecht, Sex mit mehreren gleichzeitig, Sex im Club, am Strand oder weiß der Geier wo, wie und mit wem. Alles theoretisch, kein Problem. Doch leider geht die sexuelle Befreiung nicht für alle Geschlechter gleich stark. Der als weiblich definierte Teil der Gesellschaft verhält sich noch immer so, wie es von ihr erwartet wird, meistens sogar ohne sich dessen bewusst zu sein. Viele Frauen haben die Strukturen der Macht nämlich so sehr verinnerlicht, dass sie überzeugt davon sind, nach ihrem eigenen Willen zu handeln. Ihre vermeintliche Selbstbestimmung ist in Wahrheit also nur eine besonders effektive und rigide Form der Selbstbeherrschung. In den folgenden Blinks erfährst du, wie es soweit kam und welche gesellschaftlichen Strukturen, Phänomene und Grundeinstellungen dazu beitragen, dass Frauen immer noch in ihrer Freiheit beschränkt werden. Blink Nummer 1. Früher wurden Frauen dazu gezwungen, sich den Wünschen der Männer zu beugen. Heute tun sie es freiwillig. Viele junge Frauen haben ein eher negatives Bild vor Augen, wenn von Feminismus und Feministinnen die Rede ist. Sie halten sich für locker, cool und selbstbestimmt. Ach, wozu dann noch Feministin sein? Das Problem? Die meisten von ihnen verhalten sich unbewusst immer noch so, wie Männer es von ihnen erwarten. Von Selbstbestimmung also keine Spur. Kein Wunder, die Folgen langer Unterdrückung werden nicht von heute auf morgen überwunden. Viele Jahrhunderte haben Männer in unseren Breitengraden entschieden, wie Frauen sein sollten. Wann das begonnen hat, lässt sich nicht genau sagen. Die Ursprünge des Patriarchats liegen irgendwo im Dunkeln der Geschichte. Fakt ist jedoch, dass Frauen schon in frühesten Zeugnissen der Geschichtsschreibung von Männern unterdrückt und bevormundet wurden. Lange Zeit galt das weibliche Geschlecht als Eigentum des Mannes. Von Mädchen wurde Enthaltsamkeit erwartet, bis ihr Vater sie offiziell dem zukünftigen Ehemann und damit Eigentümer übergeben hatte. Frauen, die sich den gesellschaftlichen Normen widersetzten, mussten ihre Selbstbestimmtheit teuer bezahlen. Stellte sich zum Beispiel heraus, dass eine Frau einen Liebhaber unterhielt oder einfach nur Gefallen am Sex hatte, wurde sie als Hexe angeklagt, gesteinigt, genital verstümmelt, zu Hause versteckt oder in die Psychiatrie gesperrt. Heute gibt es zumindest in der westlichen Welt Gesetze, die Frauen vor Unterdrückung schützen sollen. Von Selbstbestimmung kann jedoch trotzdem nicht die Rede sein, denn was Mädchen wollen, ist in der Regel vor allem eines: Männern gefallen. Natürlich wird heute nicht mehr erwartet, dass Frauen keusch sind und keinen Spaß am Sex haben. Ganz im Gegenteil sogar. Die moderne Frau ist begehrenswert und willig, aber auch nicht so leicht zu haben, sonst würde sie schnell als Schlampe abgestempelt. Sie handelt selbstbewusst und emanzipiert und kann daher auch ganz weisungsfrei entscheiden, sich jeden Tag die Beine zu rasieren, die Bikinizone zu epilieren, sich die Brüste vergrößern zu lassen und strikte Diäten zu halten. Klingt irgendwie gar nicht so selbstbestimmt, oder? In Wahrheit hat sich die Beherrschung der Frau durch den Mann verselbstständigt. Männliche Erwartungen werden internalisiert, sodass heute nicht mehr Männer bestimmen, wie Frauen sich zu verhalten haben, sondern Frauen freiwillig so sind, wie Männer es erwarten. Und was Männer erwarten, das zu erfahren, ist ein leichtes. Ein Blick in jede beliebige Frauen- oder Jugendzeitschrift genügt. In der Bravo zum Beispiel wurde jungen Leserinnen noch vor einigen Jahren geraten, Typen immer leicht von unten anzuschauen. Das wirke besonders süß. Blink Nummer 2. Die sexuelle Selbstbestimmung der Frau existiert höchstens in Paarbeziehungen. Stell dir vor, du nimmst an einer Umfrage teil und wirst gefragt, ob du im Bett immer sagst, was dir gefällt. Viele Frauen würden in so einer Situation ja sagen, ohne lange darüber nachzudenken. Aus diesem Grund sind Studien zum Sexualverhalten in der Regel mit Vorsicht zu genießen. Oftmals antworten die Teilnehmer entsprechend der gesellschaftlichen Erwartungen und Normvorstellungen. Sandra Konrad hat jedoch im Laufe der Vorarbeit zu ihrem Buch über 70 ausführliche Gespräche mit Frauen verschiedener Altersgruppen geführt. Aus diesen Interviews ergibt sich ein differenzierteres Gesamtbild, das besorgniserregend ist. Erfreulich ist, dass in Paarbeziehungen zumindest der Sex offenbar gleichberechtigter ist als noch vor 50 Jahren. Gesellschaftliche und medizinische Errungenschaften wie die Pille, das Kondom, die weibliche Emanzipation und die weitgehende Enttabuisierung sexueller Themen haben einen Großteil zu dieser Entwicklung beigetragen. So ist es heutzutage beispielsweise durchaus normal, dass Beziehungspartner ihre sexuellen Vorlieben äußern und, wenn sie wollen, auf die Wünsche des anderen eingehen. Diese zunehmende sexuelle Gleichberechtigung spiegelt sich auch in der Gesetzgebung wider. Seit 1997 gelten zum Beispiel Vergewaltigungen in der Ehe immerhin als Straftat. Was für längere Paarbeziehungen zutrifft, stimmt längst nicht für alle sexuellen Begegnungen. Bei außerpartnerschaftlichem Sex lautet die Devise immer noch: Sie will, was er will, vor allem bei jüngeren Frauen. Diesen Eindruck fand die Autorin in fast allen Interviews bestätigt. So erzählte ihr eine 21-Jährige zum Beispiel vom ersten Mal mit ihrem neuen Freund. Dieser habe ihr am Ende ins Gesicht du weißt schon. Das habe sie zwar unangenehm gefunden, sich aber nicht getraut, etwas dagegen zu sagen. Und hier wird das Dilemma deutlich. Natürlich haben Frauen und Mädchen sexuelle Bedürfnisse und Abneigungen. Allerdings ist ihre Sehnsucht danach, gemocht und begehrt zu werden, meistens größer als die des Mannes. Diese Tatsache führt dazu, dass Frauen oftmals ihre persönlichen Grenzen überschreiten, um Männer zu befriedigen. Im nächsten Blink erfährst du, warum so viele Frauen den männlichen Orgasmus als ultimatives Ziel des Geschlechtsaktes anstreben, statt auf ihre eigene Lusterfüllung zu achten. Blink Nummer 3. Die Pornoindustrie macht sexuelle Gewalt gegen Frauen gesellschaftsfähig. Für alle, die nicht so oft pornografische Filme schauen, hier eine kurze Zusammenfassung des typischen Pornoplots. Mindestens ein Mann trifft auf eine Frau, woraufhin Geschlechtsverkehr in verschiedenen Stellungen stattfindet. Im Mittelpunkt steht dabei das Vergnügen des Mannes, zu dessen Zweck die Frau oftmals leicht geschlagen oder gewürgt wird. Dabei stöhnt sie und bettelt nach mehr. Zu guter Letzt folgt der sogenannte Money Shot. Der Mann ejakuliert seiner Sexualpartnerin ins Gesicht und alle sind glücklich. Oder etwa nicht? Naja, für viele Frauen ist diese Art von Sex nicht gerade das Nonplusultra, aber es kann ja zum Glück jeder gucken, was er will. Es sind immer die gleichen Argumente, die von Befürwortern und Profiteuren der Pornoindustrie angebracht werden, um die Pornografie zu verteidigen. Viele Pornodarstellerinnen behaupten beispielsweise, sie seien einfach dauererregt und daher froh darüber, ihre Leidenschaft zum Beruf machen zu können. Wie glaubhaft solche Aussagen sind, kann man in Frage stellen. Nicht auszuschließen ist, dass sich hinter solchen Behauptungen doch nur eine weitere Taktik verbirgt, mit der die Darstellerinnen noch attraktiver auf ihre Kunden wirken wollen. Von Befürwortern werden Pornografie und Prostitution außerdem als so etwas wie ein Präventivmittel gegen sexuelle Gewalt verkauft. Statt Mädchen auf der Straße anzufallen, könnten sich triebgesteuerte Männer einfach eines der sexy Filmchen reinziehen und auf diese Weise abreagieren, so ihr Argument. Aber jetzt mal ehrlich, was ist denn das für ein Männerbild? Sollten wir nicht versuchen, diese Vorstellung von Männlichkeit hinter uns zu lassen, statt ihr durch solche Argumente Raum zu geben? Und ist es nicht eher so, dass Darstellungen von Gewalt oder Erniedrigung in Pornos sexuelle Gewalt verharmlosen und gesellschaftsfähig machen, statt sie zu verhindern? Pornografie ist praktisch überall, jederzeit und für jedermann. Nicht selten dient sie gerade der jungen Generation als erste Anlaufstelle bei Fragen rund um Sexualität. Und das hat bedenkliche Folgen. Mädchen lernen von Pornos nämlich vor allem eines: so zu sein, wie Männer es sich wünschen. Schlank, glatt rasiert, leidenschaftlich und offen für alles. Kein Wunder, dass viele junge Frauen glauben, Oralverkehr, lautes Stöhnen beim Sex und Analverkehr würden einfach dazugehören. Sie genießen es nicht, machen aber trotzdem mit. Schließlich wurde es ihnen online so beigebracht. So lernt also gerade eine ganze Generation Sex als etwas kennen, das vor allem der Befriedigung des Mannes dient. Das weibliche Geschlecht übernimmt dabei in der klassischen Pornografie zumeist eine reine Objektfunktion. Blink Nummer 4. Prostitution ist ein weiterer Faktor, der zur Objektivierung von Frauen beiträgt. Wenn es um Sex geht, geben wir uns gerne liberal und aufgeschlossen. Prostitution zum Beispiel ist in Deutschland legal und die meisten Menschen haben damit überhaupt kein Problem. Soll doch jeder machen, worauf er Lust hat. Diese Einstellung gilt als besonders locker und zeitgemäß. Die Sache ist nur die. Der Anteil der Frauen, die den Job aus Spaß und Leidenschaft ausüben, ist verschwindend gering. Prostitution wird gerne mit dem Argument verteidigt, sie sei ein Ausdruck sexueller Selbstbestimmung. Keiner Frau sollte verboten werden, Sex als Dienstleistung anzubieten, heißt es. Um sich vor schlechten Arbeitsverhältnissen und gesundheitlichen Gefahren zu schützen, könnten sich Sexarbeiterinnen ja inzwischen registrieren und krankenversichern lassen. Doch ist die Sexarbeit, wie sie harmlos ausgedrückt und genannt wird, wirklich ein Job wie jeder andere? Fakt ist, dass nur 1% der Prostituierten in Deutschland vorschriftsgemäße Arbeitsverträge haben. Das weist darauf hin, dass die deutsche Gesetzgebung an der Realität vorbeigeht. Bei Lichte besehen ist Prostitution meistens nichts anderes als legalisierte Gewalt an Frauen und sollte nach Auffassung der Autorin verboten werden. Der Alltag sieht nämlich ganz anders aus, als behauptet wird. Die meisten Prostituierten arbeiten nicht freiwillig in diesem Beruf. Sie verdienen sehr schlecht und sind vermehrter Gewalt sowie gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Überdies gibt es unheimlich viele Zwangsprostituierte, von denen ein großer Teil aus den osteuropäischen Ländern stammt. Wie viele es genau sind, lässt sich nur schätzen. Die Dunkelziffer ist sehr hoch, doch um einmal konkrete Zahlen zu nennen, bei verschiedenen Umfragen gaben 80-90% der Sexarbeiterinnen in Deutschland an, dass sie sofort aussteigen würden, wenn sie könnten. Und was ist mit denen, die den Job freiwillig machen? Nun ja, in ihren Interviews fand die Autorin heraus, dass die meisten Prostituierten eine schwere, von Missbrauch, Alkohol und Drogensucht geprägte Kindheit hinter sich haben. Der Zugang zu Bildung blieb diesen Frauen verschlossen. So wurde die Prostitution für einige zur einzigen Möglichkeit, der gewalttätigen Familie oder einem Leben auf der Straße zu entgehen. Sicherlich blickt nicht jede Sexarbeiterin auf eine so tragische Jugend zurück. Doch wer glaubt, der Großteil der Freier sei anständig und würde nur zu emanzipierten und zufriedenen Prostituierten gehen, der verschließt die Augen, um angesichts der Wahrheit keine Schuld empfinden zu müssen. Als Lösungsansatz schlägt die Autorin das schwedische Modell vor. Dort ist es bereits seit 1991 verboten, für sexuelle Dienste zu bezahlen. Auf diese Weise wird verhindert, dass im Falle einer Zuwiderhandlung die Schuld der Prostituierten zugewiesen wird. Der Freier ist hier immer der Täter. Blink Nummer 5. Die Verharmlosung von sexueller Gewalt steht der weiblichen Selbstbestimmung entgegen. Vermutlich hat jede Frau schon einmal solche Gedanken gehabt. Wie komme ich eigentlich nach der Party sicher nach Hause? Und hätte ich vielleicht etwas weniger Aufreizendes anziehen sollen? Fragen, die sich wahrscheinlich kein heteronormativer Mann jemals stellen würde. Solche Überlegungen kommen nicht von ungefähr. Sexuelle Gewalt ist alltäglich, wird jedoch immer noch kleingeredet und bagatellisiert. Das mag unter anderem daran liegen, dass die meisten sexuellen Gewalttaten gar nicht gemeldet werden. Schätzungen zufolge macht die Anzahl angezeigter Übergriffe nur 5% aller tatsächlichen Fälle von sexualisierter Gewalt aus. Und von diesen 5% führen lediglich 13%, also ein Bruchteil, zur Verurteilung des Schuldigen. Die hohe Dunkelziffer ist unter anderem auf die Scham der Betroffenen und ihre Angst vor Stigmatisierung zurückzuführen. Zusätzlich macht es ihnen auch das System nicht gerade leicht, Recht zu bekommen. Tatsächlich wird jede siebte Frau im Laufe ihres Lebens einmal Opfer einer strafrechtlich relevanten sexuellen Gewalttat. Und diese Zahl bezieht sich allein auf Deutschland. Abseits der westlichen Gesellschaften haben Frauen noch mit ganz anderen Formen von sexueller Gewalt zu kämpfen. So werden in einigen Regionen Afrikas und Asiens heute noch tagtäglich Mädchen zur sehr schmerzhaften Praxis der Klitorisentfernung gezwungen. In einer solchen Welt ist es trotz sexueller Freiheit sehr schwer, sexuell selbstbestimmt zu handeln. Sexuelle Freiheit und sexuelle Selbstbestimmung sind nämlich nicht das Gleiche. Freiheit bedeutet nur, sich theoretisch so verhalten zu können, wie man will. Wer Lust hat, in einem Sexfilm mitzuspielen oder sein Glück im horizontalen Gewerbe zu suchen, kein Problem. Selbstbestimmung indes hieße, selbst festzulegen, was man will und vor allem auch, was man nicht will und dementsprechend zu agieren. Diese Form der Freiheit haben wir noch nicht erreicht. Nehmen wir beispielsweise an, eine Frau hat das Bedürfnis, sich in irgendeiner düsteren Kaschemme zu betrinken und anschließend allein durch dunkle Gassen heimzutorkeln. Mit so einem Verhalten entspricht sie bestimmt nicht den männlichen Vorstellungen einer anbetungswürdigen Dame. Mit etwas Glück muss sie dafür nur ein paar dumme Blicke und blöde Sprüche über sich ergehen lassen. Es könnte aber schnell auch handgreiflich werden. Sexuelle Gewalt hängt wie ein Damoklesschwert über Frauen. Die Angst davor schränkt sie in ihrer Freiheit ein und lässt sie sich klein fühlen. Woran es liegt, dass sich Frauen nicht schon längst zusammengetan und das Schwert mit vereinten Kräften gestürzt haben, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 6. Frauen fehlen eine gemeinsame Sprache und die nötige Solidarität, um vereint für ihr Recht auf Selbstbestimmung einzutreten. Jede Frau weiß, wie es sich anfühlt, Angst zu haben. Jede Frau weiß, wie es ist, nicht ernst genommen zu werden, auf der Straße belästigt zu werden oder schräge Blicke zu ernten, wenn sie in der Kneipe laut redet und ein Fassbier nach dem anderen bestellt. Und trotzdem gibt es keine geschlossene Frauenbewegung. Wie kann das sein? Ein Grund dafür ist die Tatsache, dass Frauen immer noch keine gemeinsame Sprache gefunden haben. Vielen Frauen fehlt es an Worten, um ihre sexuellen Bedürfnisse und Vorstellungen formulieren zu können. So wusste ein Großteil von Sandra Konrads Interviewpartnerinnen beispielsweise nicht, wie sie ihre Geschlechtsorgane nennen sollten. Entweder fiel ihnen kein passendes Wort ein oder sie fanden alle Begriffe, die sie kannten, doof. Viele Frauen würden sich eher die Zunge abbeißen, als ihrem Partner in klarer, anatomisch korrekter Sprache zu erklären, was sie beim Sex anmacht. Vagina kriegen viele ja noch hin, aber bei Vulva ist schon Schluss. Vielen Frauen sind diese Begriffe so wenig geläufig, dass sie nicht einmal wissen, was sie genau bedeuten und dass sie nicht das Gleiche bezeichnen. Vagina nennt man nur den inneren Teil des weiblichen Geschlechtsorgans, während Vulva für den sichtbaren Teil, also Venushügel, Schamlippen und Klitoris steht. Auch wenn viele sie leider am liebsten selbst im Schlafzimmer vor Scham verstecken würden, Frauen haben äußere, primäre Geschlechtsmerkmale. Sie sind sichtbar. Sie sind nicht genormt und sie sind vor allem nichts, wofür Frau sich schämen müsste. Doch selbst wenn sich Frauen auf eine gemeinsame Sprache verständigen würden, könnte noch keine geschlossene Frauenbewegung zustande kommen. Denn was ihnen außerdem fehlt, ist die Solidarität. Die Frauenbewegung ist in 1000 Teile zersplittert. Da sind Alice Schwarzer und die barbusigen Femenaktivistinnen, da sind Verfechterinnen und Gegnerinnen des Kopftuchs und da ist eine ganze Horde junger Journalistinnen, Bloggerinnen und Wissenschaftlerinnen. Und sie alle glauben, an verschiedenen Fronten kämpfen zu müssen. Es gibt einfach kein feministisches Wir, das geschlossen für weibliche Rechte und Freiheiten eintreten könnte. Feministin ist für viele auch gebildete Frauen fast schon eine Beleidigung und die härtesten Angriffe gegen Frauenrechtlerinnen kommen nicht selten aus ihren eigenen Reihen. Und weshalb das Ganze? Weil Frauen jahrtausende lang gelernt haben, dass es strategisch klüger ist, sich mit Männern zu verbünden als mit Frauen. Dieses vermeintliche Wissen hat sich tief in ihr Bewusstsein eingeprägt und wird noch heute jungen Mädchen von ihren Müttern mit auf den Weg gegeben. Es ist an der Zeit, dies zu ändern. Statt gegeneinander anzutreten, sollten sich Frauen solidarisch zeigen und gemeinsam an einer besseren Zukunft arbeiten. Dazu gehört auch, die wahren Probleme anzusprechen, sowie Wünsche und Bedürfnisse zu formulieren. Frauen, zeigt euren Töchtern, was weibliche Selbstbestimmung bedeutet. Das waren die Blinks zu Das beherrschte Geschlecht von Sandra Konrad. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dank der sexuellen Revolution können Frauen heute zwar Sex haben, wann, wie und mit wem sie wollen, doch das bedeutet noch lange nicht, dass sie von allen äußeren und inneren Zwängen befreit wären. Die Bevormundung durch das männliche Geschlecht wurde lediglich von einer strengen, weiblichen Selbstbeherrschung ersetzt. Unser Umgang mit Prostitution, Pornografie und sexueller Gewalt trägt dazu bei, dass Frauen immer noch nicht selbstbestimmt handeln. Um das zu ändern, sollten Frauen zu mehr Solidarität und einer gemeinsamen Sprache finden. So, und um das Ganze mal in die Tat umzusetzen, Google nicht nach Sexismus, Google nach nackter Mann und nackte Frau. Wenn du auf einen Blick sehen möchtest, was an den Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft nicht stimmt, dann gib einfach mal nackter Mann und anschließend nackte Frau in deine Google-Suchleiste ein. Schau dir die Ergebnisse der Bildersuche an, vergleiche sie miteinander und denk in Ruhe darüber nach, was du dort siehst. Kleiner Hinweis. Nackte Männer kannst du dir getrost auch im Büro anschauen. Für die nackten Frauen hingegen solltest du dich irgendwohin zurückziehen, wo dir niemand über die Schulter sieht. So, wir hoffen, diese Blinks waren erhellend. Lass uns gern wissen, was du über unsere Inhalte denkst. Schreib einfach eine Mail an remember@blinkist.com und wähle als Betreff den Titel des Buches »Das beherrschte Geschlecht«.